Dr. Elena Gruschka, Max Richard Lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast. Jetzt live.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, das Original, euer Gossip-Magazin am Freitag. Mein Name ist Elena Gruschka. Ich habe mir den Doktortitel hiermit selber aberkannt, weil er auch nie anerkannt worden war, nämlich. Aber vielleicht erkenne ich ihn mir zum nächsten Mal auch wieder an. Mal gucken. Bei mir ist mein süßer Mausekollege Max Richard Lessmann Gonzales. Der Dritte oder Junior? Das kann keiner mehr sagen. In der Überlieferung ist da was verloren gegangen. Ja, Max, hallo. Wie geht's dir denn?
Hallo, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin wieder gut angekommen in diesem Berlin, in diesem regnerischen Berlin aus Paris. Ich find's hier gut. Es gefällt mir. Ich muss sagen, es gefällt mir hier gut. Ich habe irgendwie gedacht, wenn ich zurückkomme, denke ich, aber irgendwie finde ich's genau so richtig gut hier.
Das ist ja interessant. Ja, also, ne? Vor allem jetzt zu dieser Jahreszeit, wo alle immer sagen, Berlin ist so scheiße. Aber ich muss auch sagen, mir gefällt es auch irgendwie gut. Ich bin irgendwie auch, ich muss nicht weg. Ich muss nicht nach Thailand. Ich muss nicht nach Bali. Ich muss nicht nach Dubai.
Ja, vor allem, also ich, es gibt einfach sehr, sehr viele Dinge, die ich an diesem Ort sehr schätze. Und ich finde es einfach, ich habe mich darüber gefreut, wie wohl ich mich in diesem schrecklichen grauen Loch doch fühle. Wie froher Dinge ich bin.
Das heißt, ja. Das hast du so schön gesagt. Du kommst ja auch aus einem anderen schrecklichen grauen Loch, Husum.
Ja, genau. Das graue Loch am Meer, hat Theodor Storm es ja genannt. Genau.
Also wir haben heute hier eine Promi-Sendung zu bestreiten, aber wir müssen noch was anderes machen, was uns beiden wahnsinnig irgendwie unangenehm ist, natürlich. Aber soll es überhaupt gar nicht sein. Deswegen, ja, wir hauen es jetzt einfach raus. Max, es gibt ja eine kleine Veränderung, die hier ansteht. Ich weiß gar nicht, warum ich lachen muss, aber ich muss einfach jetzt ein bisschen lachen, weil wir haben jetzt das gar nicht so uns überlegt, wie wir das machen. Aber wir machen jetzt einfach. Also Max, sag doch mal, was ist denn?
Ja, es gibt eine kleine Veränderung bei Niemand muss ein Promi sein. Und zwar werde ich mit sofortiger Wirkung, aber stimmt gar nicht, werde ich meinen Posten frei machen und Elena wird mit einem Geheimkandidaten, den wir bald offenbaren werden, diese Sendung fortan weiter bestreiten.
Ja, Max geht, Leute.
Ich gehe.
Und der Grund dafür ist, dass Max sich weiterentwickelt hat. Und der Grund dafür, dass ich bleibe, ist, dass ich mich einfach gar nicht weiterentwickelt habe. Das kann man, glaube ich, so sagen. Nein, wir lachen jetzt so. Es ist natürlich super traurig. Wir haben darüber auch schon einige Tränchen vergossen. Aber man kann einfach sagen, es ist in ich kann es total nachvollziehen. Wir machen das jetzt seit 6 Jahren. Max war damals gerade mal 18 geworden. Naja, ein bisschen älter warst du schon. Aber es ist wirklich eine lange Zeit. 24 warst du.
Ja.
Deswegen kann ich das total nachvollziehen. Es ist natürlich trotzdem super traurig und auch super weird, weil es gibt keinen Streit.
Es gibt keinen Streit.
Und das ist schon weird. Es gibt keinen Streit, es gibt Traurigkeit, es gibt Wertschätzung dessen. Es wird natürlich auch Max weiterhin wird erhalten bleiben. Auch relativ wahrscheinlich in der Podcast-Welt. Können wir ja schon mal spoilern.
Ja.
Und Und mich wird's auch erhalten bleiben, ich werde auch erhalten bleiben, weil ich sehe mich als so eine Art Frauke Ludewig des Podcasts. Und ich hoffe, dass es so ein Format ist wie RTL Exklusiv, was einfach 100 Jahre lang weiter moderiert wird von mir und irgendwann vielleicht auch einfach von Kena Amor oder was weiß ich. Beim nächsten Mal werden wir euch sagen, wer der Nachfolger sein wird. Es ist auf jeden Fall jemand Gutes.
Ja.
Ne, Max,
ja.
Kann man schon so sagen.
Ja, handpicked.
Und?
Handpicked.
Und wir haben jetzt auch noch ein bisschen, wir haben jetzt noch ein paar Wochen, voraussichtlich wird die erste Folge mit dem neuen Co-Host am 10. März passieren. Und vorher wollen wir auch gar nicht weiter darüber reden, weil wir machen jetzt einfach ganz normal weiter, Max, mit unseren Promi-Themen. Was sind denn unsere Promi-Themen heute? Ich habe einige heute.
Ich habe die Schlagzeile an dieser Stelle einfach ganz doll übernommen von der Bild-Zeitung, weil ich sie so gut fand. Menuhin ist wieder fröhlich. Dann habe ich Sarah Connor boxt Jungen auf dem Spielplatz. Verona Poth, More Than Talking mit Thomas Anders. M. Rata ist jetzt mit einem neuen Comedian zusammen, und zwar mit Eric Andre. Und da möchte ich auf jeden Fall ganz, ganz viel drüber reden. Dann meine Lieblingsschlagzeile diese Woche. Elijah Wood spielt Daniel Radcliffe in seinem Biopic. Austin Butler spricht immer noch wie Elvis. 3 Jahre nach Drehschluss. Jamila Ruwe ist doch im Dschungelcamp. Dann ein Thema, Was auf dem ersten Blick du ganz uninteressant findest, aber ich weiß, du wirst es lieben, es gibt einen Putsch bei der WWE, bei meinem Lieblingswrestling, meiner Lieblingswrestling-Firma. Ganz krasse, heftige, schlimme, traurige Geschichte auf Succession-Niveau und Courtney Cox-Toilette flirtet mit Prinz Harry.
Also es sind die besten Themen, die du jemals hattest, glaube ich, jetzt wo du gehst. Plötzlich. Nee, wirklich, das sind ja richtig geile Sachen. Also das mit dem Menuhin fröhlich finde ich absurd, dass wir da noch nicht selber drauf gekommen ist mit Menuhin ist wieder fröhlich. Naja, okay, meine Themen. Anna-Maria Fertici, Influencerin in Dubai, darüber müssen wir reden, weil das ist wirklich einfach toll. Naturkatastrophe in Montecito. Warte ganz kurz, ich muss mich kurz übergeben. Nein, Quatsch, ich habe ein bisschen Husten. Tatjana Patitz ist gestorben. Gwen Stefani, Cultural Appropriation oder Appreciation. Is she really Japanese? H.P. Baxter, mein Leben als Lord.
Das Beste. Mein Leben als Lord. Okay, ich bin sehr gespannt.
Das ist auch ehrlich gesagt eine Bildschlagzeile, mehr oder weniger 1:1 übernommen. Dann Kanye West, nach wie vor verschwunden. Julia Fox trinkt und datet Drake. Das war's. Ich habe noch mehr, aber das reicht hier erstmal, würde ich sagen. Ja. Aber jetzt mal mit Menuhin, finde ich, können wir anfangen.
Also Menuhin, wir haben ja im letzten Sommer über Menuhin geredet, das letzte Mal. Da ging es darum, dass er seine Kokainsucht ganz gut im Griff hat. Aber nach einem Unfall bewegungsunfähig auf dem Sofa lag und so viel gegessen hat, dass er selber von sich gesagt hat, er glaubt, dass er sich zu Tode frisst. Er hat damals 160 Kilo, glaube ich, gewogen. Und hat sich jetzt ein Magenband einsetzen lassen und jetzt geht's ihm viel besser, er hat schon 30 Kilo verloren.
Aber ist er im Gefängnis?
Er ist nicht im Gefängnis, nee.
Nicht mehr?
Nee. Er ist nicht im Gefängnis.
Weil er war ja im Gefängnis, dann haben sie eigentlich gesagt, er muss nicht ins Gefängnis, weil er irgendwie Entzug machen kann. Dann ist er zu dem Entzug nicht angetreten oder hat sich nochmal richtig weggeschallert vor dem Entzug. Dann wurde er nicht angenommen. Also es gab ja letztes Jahr diese Doku über ihn.
Genau, ja, ja.
Aber hat er jetzt die Strafe abgesessen,
ja? Ja, er ist aktuell clean und frei und hat ein Magenband und bringt auch bald wieder Musik raus. Und das finde ich total schön, dass da jetzt gesagt wird, er will jetzt endlich auch mal wieder Musik für sich sprechen lassen, nach all den Skandalen. Und dieser Song heißt Auf immer und ewig und wird bald uns ereilen.
Ja, ich bin gespannt. Also ich bin sehr gespannt, was da vor allem für Musik kommt.
Die Musik war ja leider nie so richtig gut von Menuhin. Also ich wünsche mir einfach, dass es ihm gut geht, dass er weiter fröhlich bleibt und so. Das ist ja wirklich eine tragische Geschichte. Ich hoffe, dass es ein Happy End gibt. Und viele Happy Enden. Immer wieder mal.
Wahrscheinlich immer wieder, ja, immer mal wieder ein Happy End. Diese Frau, wie viele Kinder haben die inzwischen? 6?
Ich glaube so um die 6, ja.
Sowas kann man nicht genau wissen, aber ja. Ja, schön. Also, Anna Maria Fertici ist die Frau von Bushido.
Und die Schwester von Sarah Connor.
Ausgereist und die Schwester von Sarah Connor, das dürfen wir nie vergessen. Und die Ex-Frau von
Mesut Özil und Pekka Lagerblom.
Ja. Von Mesut Özil auch, ne?
Ja, Anna-Maria Fertici war ja 2 Jahre in Folge die Begleitung der Person, die den Integrationsbambi bekommen hat. Im ersten Jahr Mesut Özil, im zweiten Jahr Bushido. Und es ist eine Frechheit, dass im dritten Jahr nicht sie den bekommen hat, meiner Meinung nach.
und Mesut Özil war danach mit Mandy Capristo zusammen, ne?
Ja. Oder davor? Irgendwann so. Auf jeden Fall, ja. Nee, danach.
Auf jeden Fall. Und jetzt, also ich habe das jetzt endlich alles verstanden. Die sind ja nach Dubai gezogen, wo man immer gedacht hat, wieso, was wollen die denn da und wie sieht es denn dann da so aus? Und ich meine, da sind sie doch auch nicht in Sicherheit. Man hat ja irgendwie gedacht, wenn die auswandern, sind die weg vom Fenster. Das ist immer noch so ein bisschen meine Idee von Auswandern. Dass man einfach alle Bänder abschneidet. Oder wie das heißt, und altes, genau, einfach nichts mehr mit dem alten Land zu tun hat. So, aber das ist nun mitnichten der Fall. Und jetzt verstehe ich das auch alles, weil Anna-Maria Fertici wächst sich gerade zu einer richtig ausgewachsenen Influencerin.
Und für was macht sie so Werbung? Was ist so ihr
Hauptsächlich Ding? Für Abnehmprodukte.
Aber die ist doch super schlank, oder?
Sie hat irgendwie eine Kooperation. Ja, aber wie sie quasi ihre Schlankheit hält, dann streckt sie mal den Bauch raus und sagt, jetzt ist sie total aufgebläht und dann zieht sie den Bauch wieder ein und sagt, jetzt nicht mehr, weil jetzt habe ich meinen rosa Saft wieder getrunken. Also sie macht irgendwie, für irgendein Abnehmprodukt macht sie auf jeden Fall Werbung. Sie hat inzwischen, ich glaube, 380.000 Follower oder was, und wir wissen ja nun, dass die Influencer in Dubai wirklich herzlich willkommen sind und dass sie da keine Steuern zahlen müssen und dass sie es da einfach sehr, sehr leicht haben. Das heißt, das macht vollkommen Sinn, dass sie jetzt das Brot nach Hause bringt. Dazu haben sie jetzt einen Podcast.
Die haben einen Podcast?
Bei RTL Plus.
Oha,
ja,
krass.
Der mit im Bett mit Anna-Maria Fercici. Und der hat einen ganz aufwendigen Namen. Und dann in Klammern steht da nur der Bushido-Podcast. Das ist quasi die Subline. Und ab heute startet, also ab gestern startete wieder die neue Doku-Soap oder die weitergehende Doku-Soap. Unser Leben in Dubai. Sie dokumentiert ihr gesamtes Leben. Inklusive dieser Drillinge, was ich irgendwie ganz spannend finde, weil die Drillinge sind jetzt ein Jahr und irgendwas alt und das ist schon einfach Terror. Die anderen Kinder sind irgendwie ganz niedlich. Also man muss echt sagen, manchmal kann man ja auch die Menschen dann doch anhand ihrer Kinder bewerten. Und die sind, ups, habe ich gegen mein Mikro getreten, es tut mir leid. Diese Kinder sind wahnsinnig wohlerzogen, sanftmütig und wirken sehr süß, auch wie die miteinander sind und die passen dann auch immer auf die Kinder. Auf morgen streiten sich immer die Älteren, wer die Kinder wickeln darf, die Kleinen. Bushido sieht so abgegessen aus.
Ich wollte gerade fragen, wie
so
geht's denn, wie geht's unserem Bushido?
Fuck,
wie geht es ihm?
Also der hält einfach nur durch. Ich weiß nicht, auf was er durchhält, aber der hält, das sieht wirklich so aus, als würde der einfach nur durchhalten. Er hat auf jeden Fall ein Büro, wo er auch viel ist. Also sie ist viel mit den Kindern im Bett. Und glotzt irgendwas, dann gibt es einen riesigen Bernardiner, der Hund von Bushido ist, der immer vor Bushidos Tür liegt. Und Bushido ist immer in seinem Büro und in meiner Vorstellung macht der sowas wie Aktienhandel inzwischen viel.
Ich glaube,
also
der spielt einfach
ja
ganz
nicht
viel,
so gut.
Der spielt ganz viel World of Warcraft, während der Hund vor seinem Tür liegt und bei ihm sein will wahrscheinlich. Das ist ja tatsächlich
ja,
Bushidos Thing.
Ja?
Ja, der ist ja ein ganz krasser
ja, okay.
World of Warcraft-Spieler. Damit
aber
kann
er
man
könnte
kein
auch
Geld verdienen, ne?
Nee, aber er könnte auch Aktien, könnte ich mir auch vorstellen. Weil der hat auf jeden Fall irgendwann mal ein Krypto gemacht, das ist jetzt ja nicht mehr so eine gute Idee. Elena Groschka, es war nicht so eine gute Idee, das zu machen, naja. Aber ja, könnte ich mir vorstellen, dass da noch was mitläuft. Ich glaube nicht, dass er neue Musik macht, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ganze Leben, also sie wirkt extrem, die ist einfach krass. Also ob man die jetzt sympathisch findet oder nicht, sie ist auf jeden Fall eine beeindruckende Person. Mit diesen ganzen Kindern, mit diesen riesigen Brüsten. Sie trifft sich sehr viel mit Fiona Erdmann und der Frau von Harris, MC, nee, von Harris, von dem, weißt du, die auch bei Big Brother war.
Von Harris, der bei Big Brother war?
Der Fußballer. Dieses, so ein Influencer-Paar auch mit so eine Blonde oder so eine, die mit so einem Fußballer zusammen ist und die leben auch in Dubai. Die war im Weltall Big Brother dabei.
Ja. Ich jetzt gibt's aber zwei Sachen, die vielleicht miteinander vermischt sind, weil diese Familie Harrison gibt es, Dominic
so,
und anderes, Sarah
ne?
Harrison.
Ja, nee, die meine ich nicht. Nee,
die sind ja auch in Dubai und dann gibt es die Familie Aogo, Ina
ja,
und Dennis
die meine ich.
Ja.
Ja, die meine ich. Die meine ich, genau. Die ist auch in Dubai und Fiona Erdmann ist in Dubai und die treffen sich immer und gehen voll entspannt lunchen und jetzt habe ich mal eine Stunde Mami-Time. Also es geht viel, dass sie Mami ist. Und die Babys, und es wird nur in Baby- und in Muttersprache geredet. Boah, schwierig, aber klar, wenn du 10 Kinder hast, dann finde ich, kannst du dich auch mal als Mutter identifizieren und sagen, ich bin hauptberuflich mutterfähig, absolut in Ordnung. Absolut hat sie meinen Segen. Aber es ist irgendwie interessant, auch wie sie das mit diesen 3 Kindern machen, weil das fragt man sich ja schon, wie man das dann so mit so 3 Kindern macht. Also ich frage mich rein
mit
praktisch,
3
wie man
Babys,
das macht.
Ne?
Mit 3 Babys, die jetzt auch alle anfangen zu laufen und alle auf eine Schneise der Verwüstung immer hinterlassen. Und das ist, irgendwie sieht das niedlich aus. Also sie zeigt allerdings nur das Gute, wenn die halt durchdrehen, dann sagt sie das nur und sagt, die sind gerade so durchgedreht und sie hätte so schlimme Schweißausbrüche bekommen, weil alle 3 eine Stunde lang ganz neu geschrien haben.
Ich kenne das ja von Hunden, ne? Wenn so ein Hund anfängt zu bellen und dann ist ein anderer mit im Raum, dann fängt der auch an, dann bellen die sich in so eine Rage. Und ich kann mir vorstellen, dass das, wenn du Drillinge hast und eins fängt an zu weinen,
oh Gott, ja.
Dass es eine ähnliche ja. Sensation ist, nur dass die nicht mit Leckerlis dazu zu bringen sind, damit aufzuhören. Ja.
Aber sie hat ja auch noch, sie hat 8 Kinder, ne? Und 7 mit Bushido. Das heißt, das eine, das große ist jetzt nicht da, der große Junge.
Ist es eine ist es eine Matheaufgabe?
Wie viele bleiben dann noch?
Ja.
Sie verbringt dann auch immer so Einzelzeit mit den Kindern am Tag. Immer mit einem Kind dann so eine Stunde oder sowas. Also irgendwie kriegt sie das schon gut hin. Und diese Kinder sind echt süß. Die sind irgendwie sanftmütig, kommen die mir irgendwie vor. Und gut erzogen und gehen auch miteinander voll süß um. Also ja, ich weiß nicht. Also es ist natürlich alles schreckliche Welt, aber trotzdem interessant. Oh, schon wieder gegen mein Mikro getreten. Was soll denn das, mein Gott?
Wie trittst du denn gegen dein Mikro?
Ja, was das machst steht du denn für vor Vergänzung? Mir auf so einem Ständer und dann mache ich die ganze Zeit, also ich sitze auf dem Stuhl und steht vor mir auf so einem Ständer.
Ach, du trittst
und dann
muss gegen den Ständer.
Ja, ja.
Ich hatte mir so vorgestellt, so dass du mit dem Fuß, Dropkick. Dass du irgendwelche Verrenkungen machst nebenbei, irgendwelche Yoga-Posen, Nein. die Füße hinterm Kopf hast, während wir miteinander sprechen.
Ich habe so dollen Hunger. Ich habe so dollen Hunger, Max. Und ich esse vielleicht eine Mandel, habe ich überlegt. Aber die muss ich dann sehr, sehr, sehr gut kauen.
Wie Yolanda Hadid es dir beigebracht hat.
Yolanda, es sind weiteres Footage aufgetaut von Yolanda Hadid being absolutely inappropriate with her daughters. Das kannte ich natürlich auch schon, das ist auch von Real Housewives, da sind ihre Mädels noch nicht die Models, die berühmten Models, sondern wollen es noch werden und sie versucht, die gerade irgendwo unterzubringen und dann hat sie gesagt zu Gigi, dass Gigi erzählt, dass sie aufhören musste, Volleyball zu spielen oder Handball, eins von beiden, nee, Handball sogar, weil das so ein unweiblicher Sport ist. Es ist so ein männlicher Sport und als Model soll man weiblich und weich und süß sein. Und man sieht so, wie Gigi wirklich meint, ich habe jeden Tag gespielt und ich vermisse das so doll. Das und ich vermisse meine Freunde so doll. Und dann sagt Yolanda, ja, aber musst du dich jetzt halt entscheiden, ob du Model werden willst oder jetzt deine Freunde treffen willst.
Alter.
Das geht jetzt nicht beides.
Fürchterlich. Also ich habe hier nochmal eine Geschichte über Elternschaft, wo wir jetzt über Yolanda und über Anna-Maria geredet haben. Und zwar hat Anna-Maria erzählt, das habe ich allerdings nur gelesen, dass sich unter anderem ihre Schwester Sarah Connor öfter mal für sie geprügelt hat, sich auch mal den Arm gebrochen hat, weil sie auf dem Spielplatz jemanden umgeboxt hat, der Anna-Maria von der Schaukel geschubst hat. Und dass ihr Vater, nachdem der Rektor der Grundschule Anna-Maria eine geknallt hat, was natürlich absolut
What?
Krass ist.
Ja, aber das, ja, krass. Ja.
Der Vater da hingefahren ist und vor den Augen von Anna-Maria dem Rektor selber eine geknallt hat. Ich finde, das erklärt vielleicht aber schon auch ganz gut diese kämpferische Grundhaltung, ne? Dieses Löwenmamatum, das ist, scheint in der Familie, wir kämpfen für unsere Familie, wir bluten für unsere Familie. Das ist da ganz tief drin bei denen.
Aber Max, dieses Löwenmama-Ding. Was hat das damit auf sich? Ich verstehe das irgendwie, dass das damit kurdische Freiheitskämpferinnen und die Mütter gemeint sind oder die Frauen im Iran. Aber was ist dieses Löwenmama-Ding? Das höre ich jetzt immer wieder, dass sich Influencerinnen Löwenmamas nennen. Ist was soll denn das?
Ist das was Neues? Ich dachte, das ist einfach was Altes. Ich dachte, das ist einfach.
Es ist auf jeden Fall
auf
was
Löwen.
Gerade extrem.
Ich dachte, das,
ja, ich, okay, ich verstehe das schon, aber das wird eben gerade auch in dieser ganzen Iran-Revolution und sowas wird das auch immer oder also es wird viel benutzt in so politischen Aktivistenkreisen.
Okay, das war mir nicht bewusst. Ich habe das tatsächlich auf die altmodische, auf tierbezogene Art und Weise verwendet. Auf den Löwen. Ja. Auf dieses, ich beschütze meine Jungen und fahre die Krallen aus, wenn notwendig. So meinte ich das.
Okay, natürlich. Man kann auch nur das beschützen, was man hat. Deswegen, okay, verstehe, man sollte es. Vielleicht dürfen die sich auch so nennen, die Influencerinnen. Wenn, weiß ich nicht. Die eine Haushälterin mal ausfällt und dann muss man selber sich um die Kinder kümmern.
Muss man ganz doll kämpfen.
Muss man ganz doll kämpfen. Also es werden auch Haushälterinnen die ganze Zeit gezeigt. Bei den Fetischis sind bei meiner Meinung nach Filipinos, wie das, glaube ich, auch viel in Dubai so ist. Es ist immer ein bisschen trist, wie das so aussieht, wie die dann da so vor den Kindern sitzen und mit irgendwelchen Kuscheltieren fuchteln.
Du bist ja auch eine...
Sieht nicht aus wie ein super schöner, freundschaftlicher Job, aber gut.
Du bist ja auch Schauspielerin, ne? Du hast ja bei Fuck You Goethe zum Beispiel mitgespielt. Und wie ist das für dich, wenn du...
Oh, es kommt ein Sim-Film jetzt auch. Ganz kurz, bevor du weiterfährst. Es kommt am, ich weiß gar nicht, wann der Premiere, ich glaube am 26.01. hat ein Filmpremiere, der ist Caveman. Unter anderem mit Moritz Bleibtreu, Laura Tonke und mir, Elena Gruschka. Könnt ihr euch dann einmal angucken. Aber ich mache da noch sehr viel Werbung für auch noch.
Sehr gut. Dann kannst du mir das ja vielleicht sogar auch in Bezug auf diesen Film erklären, weil Austin Butler, ne? Der berühmte Austin Butler, der jetzt erst neuerdings relativ doll berühmt ist, der eher so ein bisschen mittelberühmt war und durch den Elvis-Film große Berühmtheit erlangt hat, ist jetzt, nachdem der Film letztes Jahr im Kino war, aber schon 2019, glaube ich, abgedreht war, also fast 4 Jahre später, bei den Golden Globes interviewt worden und er redet immer noch wie Elvis Presley.
Ja, das ist irgendwie weird. Also er sagt, es stimmt nicht. Aber ich habe mir auch nochmal alte Aufnahmen angeguckt.
Ich habe mir auch vorher nachher Sachen. Er redet wirklich wie Elvis. Er hat vorher nicht so geredet. Er redet wirklich so einige Tonschritte tiefer und hat auch so einen leichten neuen Sprachfehler. Er hatte vorher einen anderen Sprachfehler und jetzt hat er so einen leichten Wasserzahn in diese Tiefe.
Das finde ich nicht cool.
Ja, also es ist schon interessant. Aber vielleicht ist es auch so, wenn die Leute ihn so geliebt haben dafür, dann will er nicht loslassen davon, weil er das erste Mal sich so richtig von der ganzen Welt geliebt gefühlt hat, als er Elvis war.
Ja, also kann es sein, ich meine, wie alt ist der, 21 oder so?
So jung? Nein, das kann nicht sein. Das,
weil die Stimme ändert sich dann ja schon auch nochmal. Auch Männer ändern sich ja auch gerade zwischen 20 und 30.
Also ich würde sagen,
extrem.
Der ist schon 30 mindestens. Doch.
No.
Doch, der hat doch der hat 2015 schon Filme gedreht. Der ist 31.
What?
Ja.
Okay, da habe ich komplett alles falsch. Ja, okay, es macht auch gar keinen Sinn, weil er war mit Vanessa Hutchins ja ganz lange zusammen. Und jetzt ist er mit
seiner eigenen Stimme
Kaya
zusammen.
Kaya Gerber zusammen.
Mit seiner eigenen
Kaya
Stimme.
Kaya Gerber ist er zusammen.
Und mit seiner Stimme auch.
Ja, ich finde das irgendwie peinlich. Weil, also alle finden ihn ja so krass hot, ne? Also alle finden den so hot. Und ich finde den gar nicht hot. Ich finde den super.
Ich finde, der sieht wie ein Erwachsener, den man irgendwie ein Baby angezogen hat, sieht er aus. Der ist viel zu glatt für einen 31-Jährigen.
Ja, deswegen auch wahrscheinlich das, dass ich das Alter durcheinander
gebracht
habe.
Ja, auf jeden
Fall. Ich finde, das Gleiche ist ja auch mit Brad Pitt, den finde ich ja auch überhaupt nicht hot. Gar nicht.
Ich finde, dass Austin Butler tatsächlich so aussieht, wie ich mir die Hauptfiguren in Bret Easton Ellis Büchern vorstelle. Irgendwie so ein bisschen tote Augen.
Ja, das stimmt. Ein
bisschen irgendwie so gemein, so fies sieht er aus. Als ob der irgendwie so Eidechsen
quält
bei sich
kalt.
Im Keller. Ja.
Ja. Total, ja, auf jeden Fall. So sehen die aus. Aber sind sie ja wahrscheinlich auch. Also
wahrscheinlich ist es auch genau so, ja. Emily Ratajkowski, wo wir gerade bei Kaya Gerber waren, hat also einen neuen Freund. Der Grund, warum ich
ja,
darüber komme,
weiß
ist, dass
ich nicht,
weil Emily Ratajkowski und Kaya Gerber ja beide mit Pete Davidson auch zusammen waren. Und Em Ratajkowski ist jetzt anscheinend. Findest du nicht? Glaubst du nicht?
Es gibt ein Foto, wo die nebeneinander die Straße lang laufen.
Aber sie sehen so glücklich aus, wie sie noch nie aussahen. Und ich muss sagen, ich habe schon ganz oft die Eric Andre Show empfohlen bekommen, habe das bis jetzt noch nie gesehen. Und kurz bevor wir hier gemeinsam erschienen sind, habe ich mir eine Compilation der absurdesten Momente der Eric Andre Show angeguckt. Ist dir das ein Begriff? Hast du das schon mal gesehen?
Ja, natürlich. Ich meine auch, dass wir schon darüber geredet haben. Ich kenne das alles. Ich kenne das. Habe das viel geguckt.
Also ich habe das tatsächlich
noch nie
geguckt.
Das ist ja so ein bisschen wie damals. Er hat so ein bisschen was von früheren MTV-Shows, auch so wie Unter Ulm und sowas. Ist so super anarchisch.
Ja, und so surreal auch komplett.
Ja,
ne?
Mir ist es teilweise zu weird.
Ja, also ich habe in dieser Compilation auf jeden Fall großen Spaß gehabt, als er Wiz Khalifa interviewt und dann auf einmal das Pult aufbricht und ein George Clooney-Doppelgänger rausspringt, der sich dann über den Boden rollt. Woraufhin er ausrastet, einen nackten PA herauszitiert und den dann zusammenschlägt. Das fand ich schon irgendwie genial.
Ja, es ist schon krass. Und die Gäste wissen nicht so genau, wozu sie eingeladen sind und sind wirklich auch richtig verstört.
Und Eric Andre hat, glaube ich, in der vierten Staffel die ganze Staffel über in diesem Studio gewohnt und sich nicht gewaschen und die Haare geschnitten und vor allem die Fingernägel auch nicht sauber gemacht und war ganz eklig irgendwann auch.
Och nee, das ist mir nichts. Das mag ich nicht. Also ja, aber ich weiß nicht, ob die zusammen sind. Die waren mal, also wenn ich mit jedem zusammen wäre, mit dem ich mal irgendwie fotografiert, also werden könnte,
wir
das ist ja dann auch Quatsch.
Schon.
Da waren wir doch auch. Nee, waren wir ja nicht. Jetzt kommt's raus. Wir trennen uns auch. Wir sind eigentlich zusammen und jetzt trennst du dich von mir wegen einer jüngeren Version von mir. Wer ist denn die jüngere Version von mir?
Elena Miras.
Ja, naja. Glaube ich nicht. Ich glaube, da ist nichts dran, dass die zusammen sind. Ich glaube, die wurden nur zusammen fotografiert.
Okay. Ich fände es irgendwie gut. Irgendwie würde das, weil wir ja sind seit Jahren ja auf der Suche danach, ob wir sie jetzt mögen oder nicht. Und irgendwie würde ich sie mehr mögen, wenn sie das lustig findet.
Ja.
Wenn sie den so lustig findet, dass sie mit dem zusammen sein will. Das fände ich irgendwie gut.
Ich weiß nicht, ich mag sie nicht. Es tut mir echt leid. Und ich weiß, dass man mir unterstellen könnte, dass ich deswegen antifeministisch bin oder irgendwie Stutenbissi oder sonst irgendwas. Aber ich finde, sie irgendwas stimmt nicht in ihrem ganzen Narrativ. Und die wäre bestimmt eine Freundin von mir. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mich mit der so anfreunden würde. Und die ist voll lieb und voll nett. Aber in dem, wie sie sich in der Öffentlichkeit darstellt und was so ihr Game ist, mit dem man nicht nur über sein Äußeres irgendwie gemocht werden und dann aber immer nur halbnackte Fotos posten. Also ich weiß nicht, irgendwas stimmt daran nicht. Vor allem hat sie Celeste Barber ja geblockt. Darüber haben wir es, glaube ich, auch schon mal unterhalten. Celeste Barber ist ja diese Witzige, die immer diese Model-Sachen nachmacht. Falls ihr die nicht kennt, Celeste Barber bei Instagram, die ist wirklich wahnsinnig lustig. Und die ist geblockt von Emrata. Also Emrata hat sie geblockt, weil sie dann anscheinend doch nicht so viel Humor hat, dass man sie dann nachmachen darf.
Habe ich aber auch nicht zum Beispiel.
Du hast auch nicht so viel Humor, ne? Nee. Dass man dich nachmachen darf. Nee,
habe ich nicht. Also kann ich nachvollziehen.
Echt? Ich weiß. Ja. Naja, jedem Tierchen sein Pläsierchen, sag ich an dieser Stelle. Gwen Stefani, wir erinnern uns. Ich bin ein bisschen reingegangen in Gwen Stefani, in diese Materie. Gwen Stefani ist eine Sängerin. Die hat damals bei No Doubt den wunderschönen Song Don't Speak gesungen und alle haben sie geliebt. Sie hatte flache Brüste, sie hatte einen flachen Bauch, sie hatte blonde Haare, diese rote Lippen, dann hatte sie so komische Diamanten im Gesicht. Dann hatte sie irgendwann so Mitte der 2000er, so Anfang der 2000er hatte sie so ein bisschen, also hat sich dann eine neue Band gegründet, die nur noch Gwen Stefani war, also ohne No Doubt. Und hat dann geile Musik gemacht mit Eve und einfach geile Songs.
'Cause I ain't your Hollaback girl.
Genau. Unter anderem mit 4 Background-Tänzerinnen, die sie die ganze Zeit als Entourage mit sich rumgeschleppt hat, die Harajuku-Girls hießen. Magst du dich daran entsinnen?
Ja.
Die hatte sie die ganze Zeit dabei. Das war so ein bisschen so gefühlt das Pendant dazu, dass Snoop Dogg und so Leute mit so Frauen an Ketten rumgelaufen sind. Aber irgendwie waren die halt cool. Das waren irgendwie so 4 Girls, also japanische Girls, die in diesem Harajuku-Style ist. Irgendwie würde ich mal sagen, also Harajuku ist ein Stadtbezirk in Japan und das ist halt so.
Aber waren das nicht einfach Tänzerinnen? Also ich weiß nicht, ob das so wirklich eine Entsprechung ist von dieser Degradierung. Das waren doch einfach Tänzerinnen.
Naja, darum geht's
okay.
Doch jetzt.
Okay,
das
ich bin
kommt
gespannt.
Das kommt ja jetzt dahin. Also das ist genau, das wird ihr nämlich jetzt vorgeworfen. Das sieht sie natürlich gar nicht so. Das habe ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen vorweggegriffen. Sie hat jetzt ein Interview gegeben in der Allure, das ist eine Frauenzeitschrift, und hat da nochmal gesagt, wie das dazu kam, weil ihr wurde immer ganz viel Cultural Appropriation vorgeworfen. Sie sagt, das ist aber Cultural Appropriation, oh mein Gott, irgendwas.
Appreciation.
Appreciation, genau. Und sie hat dann gesagt, ihr Vater hat in Japan gearbeitet und ist immer back and forth geflogen und hat ihr immer Sachen mitgebracht, als sie Kind war. Das heißt, sie hat sehr früh mit der japanischen Kultur auch was zu tun gehabt. Das ist jetzt nicht so, dass sie sich das mal kurz so stylmäßig ausgedacht hat, sondern hat auch damit wirklich was zu tun gehabt und wollte irgendwie dann auch damit irgendwie was machen. Und hatte dann eben diese 4 Tänzerinnen, die ihr überall hingefolgt sind, die aber quasi nicht reden durften, sondern die,
okay.
Ja, keine Ahnung.
Ja, aber Tänzerinnen,
also, was heißt, nicht reden
normalerweise
sie
auch
haben
nicht, ne?
Geredet. Ja. Genau, aber die waren auch immer mit auf dem roten Teppich, also die waren überall, auch in Interviews saßen die mit, also die waren, egal, ich finde es auch erstmal nicht so problematisch, aber es wird jetzt daraus, also sie hat dann einen Satz gesagt, leider in diesem Ganzen, sie hat gesagt, das war einfach, sie hat schon immer die japanische Kultur geliebt und sie hat das schon immer, für sie ist es eine Appreciation davon und nicht Appropriation und dann hat sie aber gesagt, oh my God, and then I thought, I am Japanese. I think I'm Japanese. Hat sie aber auch, ich glaube, eher so in so einer Leichtigkeit gesagt. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, vielleicht bin ich sogar auch japanisch, weil mir das so gut gefällt und ich mich da so wohl gefühlt habe. Und dafür wird sie jetzt so krass angefeindet. Alle drehen durch, die ganze Vogue-Bubble dreht
aber
durch.
Es ist doch auch irgendwie ein bisschen
nicht.
Absurd, dass sie in einem Gespräch, in dem sie ja dafür schon so ein bisschen irgendwie geroastet wird, dann nicht den Schritt im Kopf machen kann,
dass das Dümmste
wäre, was sie possibly sagen kann.
Das ist genau ein bisschen so der Punkt. Und sie hat das selber auch, sie hat selber das Thema darauf nochmal gebracht. Also sie hat das selber quasi, was jetzt 20 Jahre lang ist, sie damit jetzt irgendwie durchgekommen oder beziehungsweise, ne? Und was ihr vor allem vorgeworfen wird, ist, dass sie bei diesen ganzen Asian Hate Crimes, die in den letzten Jahren in Amerika passiert sind, dass sie sich nie dazu irgendwie geäußert hat, nie irgendwie Stellung genommen hat und aber Japanese ist. Und oh Gott, ja, ich finde es einfach, weiß nicht, es ist super dumm von ihr, es ist super unnötig von ihr. Aber es ist eben, wie du schon sagst, es ist eine Tänzerin gewesen. Ich habe dann geguckt, was sie so in letzter Zeit gemacht hat. Sie hat vor einem Jahr hat sie ein Video rausgebracht, das heißt Reintroducing Myself oder irgendwie sowas. Da sind auch nochmal zwei von diesen Tänzerinnen zu sehen. Und dieses Video ist aber, weil ich muss echt sagen, Jennifer, ich mag Gwen Stefani nicht mehr. Die hat bei mir verloren. Und ich weiß auch, was ich daran nicht mag. Und das ist mein ganz persönliches Ding mit Leuten. Ich mag nicht, wenn Leute so auf der Vergangenheit so abkulten und einfach sich nicht weiterentwickeln, sondern immer so. Deswegen mag ich auch so Heavy Metal und Rockbands nicht, die dann mit 75 immer noch. Ich finde es immer ein bisschen peinlich. Ich finde, wenn man sich nicht weiterentwickelt und dann auch so selbstreferenziell ist. Und in diesem Video von 2021 tritt Gwen Stefani quasi gegen sich selber an. Es treten immer wieder sie selber, aber in den Kostümen oder in den Kleidungen von No Doubt mit dem gleichen Dress. Dann irgendwie von Don't Speak, dann von, also ihre ganze gesamte Karriere. Und es geht darum zu zeigen, glaube ich, guck mal, ich bin immer noch so hot und sehe immer noch genauso aus wie mit 21. Was ich auch okay finde, wenn man jung aussehen will und so weiter und so fort. Aber es ist quasi so, sie tritt in diesem Video selber gegen sich selbst an aus der Vergangenheit und verliert dann auch in dem Video. Also sie wird so weggedrängt und die jetzige Gwen Stefani steht immer nur so am Rand und sagt, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Und das ist so, finde ich, bezeichnend dafür, warum ich die nicht mag, weil die einfach sich nicht weiterentwickelt hat.
Aber also, ich habe das jetzt nicht gesehen, aber so wie du das beschreibst, ist es ja vielleicht auch ein selbstironischer Kommentar, dass sie sagt,
nee, gar okay. Nicht. Ja, es ist so gemeint, aber es wirkt so gar nicht, weil sie sich so abfeiert in diesen Kostümen von damals und so doll offensichtlich zeigen will, guck mal, ich sehe immer noch genauso aus wie früher. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich will jetzt auch nicht so sie abhäten. Ich hasse sie gar nicht. Sie ist mir wirklich relativ egal, aber ich habe überlegt, warum ich sie nicht so cool finde oder was mich an ihr stört. Und dazu gehört natürlich auch, dann nicht mit der Zeit zu gehen, nicht zu verstehen, dass das einfach nicht geht, dass man sowas sagt und sich dann so weigert, das anzuerkennen und dann so seinen Punkt machen will. Weil den Punkt hat man ja verstanden. Offensichtlich mag sie japanische Kultur, weißt du? Das dann immer nochmal und nochmal und nochmal.
Ja.
Das verstehe ich immer nicht. Das ist wie Leute das N-Wort weiterhin sagen müssen, weil sie, weißt du, ich denke, lass es doch, es ist doch einfach okay, weißt du? Das ist, finde ich, irgendwie ein bisschen so zwanghaft. Das verstehe ich dann irgendwie nicht. Das ist der Vorwurf daran, von mir an sie. Auch wenn ich das auch nicht so sehe, dass das Pendant ist zu den Frauen in Ketten auf allen Vieren auf dem roten Teppich. Von Nils Ruf übrigens auch.
Der hat das gesagt, oder was? Oder nee. Nils Ruf hatte das?
Nee, es gab so ein Foto. Genau, es gab so ein Foto von Nils Ruf, wo so zwei Frauen in so Hundegeschirr neben sich liegen, halt zwei Halbnackte. Ja, gut.
Ich möchte auch einen Ausflug mit dir machen. Und zwar möchte ich einen Ausflug machen in meine private Welt. Also mein größtes Hobby ist ja Wrestling, ne? Also zu diesen Events zu fahren, mir das alles anzugucken, mir 1000 Podcasts dazu anzuhören, das ist ja so mein safe, happy place. Deswegen findet das auch in meiner beruflichen Geschichte nicht so viel, Ausdruck, aber an dieser Stelle muss ich mit dir darüber reden, weil ich weiß, dass dich diese Geschichte genauso faszinieren und vielleicht auch auf eine Art schockieren wird wie mich, denn wir beide sind ja große Fans der Serie Succession und was da jetzt gerade in den Firmenstrukturen von WWE passiert ist, das hätte eine Staffel Succession sein können und zwar eine sehr gute, aufregende und fassungslos machende. Hast du irgendwas davon mitbekommen oder bist du da komplett
nichts.
On null? Ja, geil, das hatte ich gehofft. Also vor ungefähr einem halben Jahr wurde der Chef von WWE, Vince McMahon, der die Firma damals gegründet hat, wurde beschuldigt, Schmiergelder in Millionenhöhe bezahlt zu haben, um Affären mit Mitarbeiterinnen bei WWE zu verschleiern. Daraufhin wurde ein internes Ermittlungsverfahren angeleitet und er ist dann zurückgetreten. Das war total krass, weil der Typ ist halt seit 40 Jahren da irgendwie auf dem Thron und man hat immer gedacht, den muss man quasi tot da raustragen. Der wird nie im Leben diese Firma abgeben. Hat die Firma dann aber abgegeben und zwar an einen, der kurz davor unter ihm stand, an seine Tochter und an seinen Schwiegersohn. Also wirklich wie bei Succession. Die beiden sind jetzt quasi zusammen mit diesem anderen Nick Khan in charge dieser Firma gewesen, das letzte halbe Jahr. Und Vince McMahon ist weg gewesen. In der Zwischenzeit hat die Firma sich total gut entwickelt. Es lief total super. Alle Leute waren total happy, dass der alte Mann, irgendwie, der das auch alles nicht mehr so richtig versteht und auch, muss man sagen, politisch gesehen auch immer ein sehr streitbarer, sehr schwieriger und komischer Typ war, auch ein ganz enger Freund von Donald Trump und so. Ein fürchterlicher Mensch. Und man war froh, dass der jetzt endlich aus diesem Produkt, was uns allen irgendwie so viel wert ist, verschwunden war, auch wenn er dafür viel gemacht hat. So, dann habe ich letzte Woche mit schockierenden Ohren die Nachricht gehört, Vince McMahon ist zurück bei WWE. Und habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein? Der ist ja zurückgetreten, Es gibt neue Chefs, es kann ja eigentlich nicht sein. Er hat in einem Interview gesagt, das war alles ein Fehler. Er hätte nicht zurücktreten sollen, diese Sachen, das wäre ja alles gar nicht so schlimm gewesen.
Wie Trump auch das macht in Amerika, ist ja das Gleiche.
Ja, genau, genau. Ist ja auch in Amerika. Also es ist ja alles in diesem Land,
ja, genau.
Land,
was lustig wäre,
wenn es nicht echt wäre. Und dann hat er gesagt, es war alles ein Fehler, ich hätte gar nicht zurücktreten sollen. Und ich mache jetzt Folgendes, denn als er zurückgetreten ist als Vorstand und als CEO, hat er trotzdem immer noch... Hast du eine Frage?
Ich habe dich kurz nicht gehört.
Als er zurückgetreten ist als Vorstand und als CEO, hat er trotzdem immer noch eine Sache in der Hand, und zwar die Aktienmehrheit an der WWE, allerdings nicht die gesamte Aktienmehrheit, dafür aber die stimmberechtigten Aktien. Es gibt da irgendwie Klasse A, Klasse B. Klasse B ist mit Stimmberechtigung und da hat er die Mehrheit. Und er hat gesagt, in dem Interview hat er gesagt, so Leute, folgendermaßen machen wir das jetzt. Entweder ihr macht mich zum Vorstandsvorsitzenden, holt mich wieder in die Firma rein, oder ich werde mit meinen Aktien dafür sorgen, dass kein Deal, den ihr in den nächsten Jahren machen wollt, durchgeht. Ich werde alles blockieren. Ich werde jeden einzelnen Deal blockieren.
Gott.
Ist dann zurück in die Firma gekommen, ist Vorstandsvorsitzender geworden, hat drei Leute entlassen, die gegen ihn intern ermittelt haben, und hat zwei alte weiße Männer da wieder angestellt, die mit ihm zusammen gegangen sind. Und ist jetzt da wieder King Kong in this bitch. Und wäre das nicht schon schlimm genug, hat er die
King Kong in this bitch. Er ist King Kong in this bitch, hast du gerade gesagt.
Ja.
Das weiß ich nicht, ob es das gibt als Wort.
Ja, das ist vielleicht wie Balloonix und Ballistix. Auf jeden Fall ist er jetzt wieder der, also er hat alles an sich gerissen, wirklich in man muss sagen, es ist ein Putsch gewesen. Er hat seine eigene Familie erpresst und hat gesagt, jetzt bin ich hier wieder am Start, und wisst ihr, was ich auch machen möchte? Ich finde es sowieso scheiße, dass WWE eine Aktiengesellschaft ist, weil da muss ich ja immer alles mit meinen Aktionären irgendwie absprechen. Ich möchte gar nicht mehr, dass WWE eine Aktiengesellschaft ist. Dafür brauche ich aber sehr, sehr viel Geld, um das quasi wieder zu ändern. Und dafür muss ich die Firma verkaufen. Und wer hat denn jetzt so viel Geld, dass ich quasi die alleinige Macht wieder in dieser Firma bekommen kann? Wer kann mir denn dieses ganze Geld geben? Und jetzt scheint es so, noch schlimmer, es scheint so, als hätte Vince McMahon letzte Nacht die Firma WWE an den saudi-arabischen Staatsfonds verkauft.
Ach du Scheiße.
Ja.
Ach du Scheiße.
Und wenn das keine Succession-mäßige Geschichte ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also,
We are fucked.
Anyways. Ja.
Aber das ist dann auch, das kannst du dann weiterhin gucken, ne? Das wäre dann ja auch so eine Frage
mit der
WM und so.
Nee, das ist, genau, das ist nämlich für mich wirklich ein Problem, weil das ist für mich das wichtigste Wrestling-Produkt auf dem Markt, und das ist mir sehr, sehr wichtig. Da sind viele Leute, die ich sehr, sehr schätze. Und für mich ist das natürlich, wenn das jetzt wirklich so ist, ist das ein Grund, das nicht mehr zu gucken. Und das tut mir total weh, aber das kann ich nicht. Das kann ich nicht machen. Das geht nicht.
Das verstehe ich. Wäre auch, ja, finde ich gut und konsequent.
Ja, wir gucken mal, was wie das so weitergeht. Ich dachte auf jeden Fall, das ist eine Geschichte.
War nur ein Prank vielleicht.
Ja, ich hoffe. Ich dachte nur, mit den ganzen Familienbanden und Putschversuchen, Erpressungen und so, das da komme ich vielleicht bei dir, das hittet vielleicht einen
Softspot. Da kannst du bei mir landen.
Genau.
Ganz kurz zum Abschluss. Julia Fox, die Ex von Kanye West, It Girl des Jahrtausends. Wir haben uns auch mal gefragt, ob sie trinkt, ne? Also wir haben doch mal darüber geredet, ob sie sober ist, ob sie California sober ist, dass sie immer davon redet, dass sie Junkie war. Ich habe sie im Internet Dom Perignon, und da macht die Bottle Bing getrunken sehen. Man macht die Flasche Ping. Dom Perignon an Silvester trinken sehen in einer großen Hammer-Stretch-Limousine, wo eine wilde Peng. Party war mit lauter Rappern und It-Girls und macht die Bottle Ping, genau. Da trinkt sie aus der Flasche Dom Perignon und zwar nicht wenig. Also sie trinkt Alkohol. Ja, fragt man sich, ob das gut geht oder nicht, Nino de Angelo? Vielleicht eher nicht, aber im Moment trinkt sie Alkohol. Sie schreibt ihr Buch, sie ist im Gespräch für ein Spin-off von den Real Housewives. Es soll ein neues Real Housewives New York geben, wo neue, jüngere Frauen gecastet werden. Und da ist sie vielleicht, sie war neulich schon bei Andy Cohen, da wird sie vielleicht mitmachen. Und da erzählt sie auch, dass sie so krasse, super prominente datet. Das hat sie ja schon immer so angedeutet, dass sie so krass schon immer Billionärs gedatet hat und so. Und dann erzählt, dann fragt irgendjemand, was war denn dein schönstes Date? Und dann sagt sie, oh yeah, we went on a private jet and then we cuddled and then we landed and he bought me some Chanel handbags. Super spannendes Date, aber auf jeden Fall, das war ihr schönstes Date. Und dann sagt sie, sie kann nicht sagen, mit wem. Und dann sagt irgendjemand, was it Drake? Und dann sagt sie, oh, maybe. Und damit ist es jetzt quasi raus, dass sie Drake gedatet hat.
Jake!
Für mich klingt
Rapper Jake.
Für mich klingt das so langweilig, mit Drake im Privatjet zu kuddeln und dann nach Chanel haben. Das ist so trist.
Ja.
Und, oh, no. Einfach nein.
Es ist no for me. Hast du das Buch von Prince Harry eigentlich schon gelesen? Noch eine letzte Frage zum Abschluss.
Oh Gott, da müssen wir vielleicht nochmal intensiver drüber reden. Ich meine, was wirklich so, das Einzige, was mich wirklich zu Tränen gerührt hat, ich habe es nicht gelesen, aber ich habe das Interview gesehen mit Ryan Seacrest, wo er sagt, dass er 10 Jahre lang dachte, dass das mit seiner Mutter ein Stunt ist, dass die eigentlich nur untergetaucht ist und Scheiße, dass sie bald Bescheid sagt, dass sie nachkommen sollen. Und dass er bisher 23 gehofft hat.
Oh, das bricht mir echt das Herz.
Das ist so traurig. Ich meine, es hat ihn irgendwie natürlich am Leben gehalten, aber deswegen hat er natürlich auch nie so wirklich drum getrauert. Und deswegen ist das natürlich alles eine ganz schlimme, verschleppte Geschichte. Er hat gedacht, die ist untergetaucht und sagt, bald kommt nach.
Oh, Scheiße.
Oh, es ist so schlimm. Ja, ich habe auch bei RTL Exklusiv hat ein Körpersprache-Spezialist das sich alles angeguckt und er sagt die Wahrheit, aber es ist wahrscheinlich einstudiert, aber er sagt die Wahrheit.
Es ist seine eigene Wahrheit, vielleicht. Also
ja, ein paar Facts sind schon, glaube ich, auch die Wahrheit. Also so ein paar Fakten.
Was Prince Harry auf jeden Fall in seinem Buch schreibt, was ich auch noch mal ganz kurz sagen wollte, weil das auch eine geniale Headline ist, ist, dass Prince Harry auf einer Party Mushrooms gegessen hat und dann mit Courtney Cox Toilette geredet hat. Mehrere Stunden lang.
Ja, genau, bei Courtney Cox zu Hause. Und dass das aber auch irgendwas hat ihm das weitergeholfen.
Vielleicht hat diese Toilette, vielleicht müssen wir da alle mal hingehen und das die Toilette
da
von Courtney Cox ist das.
Da war
warst
schon.
Du schon.
Da kannst du jede x-beliebige Toilette kannst du nehmen zum Reden.
Ja, das probiere ich doch gleich mal aus. Elena, das war mir eine große Freude. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut.
Bis
dann.
Dann.
Tschüss.
Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann-Gonzalez.